RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Pokoing Choing. Guten Abend. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Dabei bekam er mindestens eine Stimme aus der Opposition. Aus Warschau, Martin Adam.
Tusk hatte zuvor in einer Rede zur Unterstützung aufgerufen und erklärt, trotz der Niederlage gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS bei der Präsidentschaftswahl sei Kapitulation keine Option. Die Legislaturperiode laufe noch 2,5 Jahre, die Zeit müsse man nutzen, auch wenn die Arbeit mit dem neuen Präsidenten eher noch schwieriger werde.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat sich bestürzt über den Tod der obdachlosen Ärztin Jenny de la Torre gezeigt. Wegner sagte, die Stadt verliere eine wichtige Stimme im Kampf gegen die Obdachlosigkeit. De la Torre ist nach Angaben ihrer Stiftung im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Ärztin begann in den 90er Jahren am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Später eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in Berlin-Mitte. Beim Aufbau der neuen Uniklinik in Cottbus soll die Bevölkerung eingebunden werden. Das hat die Medizinische Universität Lausitz Karl Thiem angekündigt. Geplant seien Informationsveranstaltungen in den Kreisen und in Cottbus. Das sagte der Vorsitzende des Gründungsvorstandes Eckhard Nagel im Wissenschaftsausschuss des Brandenburger Landtags.
Auf Vorschlag des Innovations- und Netzwerkrates werden wir Orte und Strukturen identifizieren, wo wir mit der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger die Frage klären, was ist die Erwartungshaltung an dieses Projekt und woran würden die Bürgerinnen und Bürger messen, dass wir in 5 oder in 10 Jahren Erfolg haben.
Die in Berlin-Spandau entdeckte Weltkriegsbombe ist am Abend kontrolliert gesprengt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Blindgänger war in einem Waldgebiet im Ortsteil Klado gefunden worden. Laut Polizei mussten für die kontrollierte Sprengung rund 90 Menschen vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Bundeskanzler Merz zeigt sich gelassen angesichts der Kritik in der SPD an der Verteidigungspolitik. Innerhalb der Regierung sei man sich zwischen Union und SPD einig über die Konsequenzen aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, sagte er. Man setze darauf, dass diese Einigkeit erhalten bleibt. Unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans hatten eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau gefordert. Sie kritisieren die Aufrüstung und die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, nachts oft klar bei frischen 10 bis 5 Grad. Derzeit in Potsdam 18 Grad, in Cottbus 19, genauso wie in Berlin-Adlershof und Kreuzberg. Morgen viel Sonne bei maximal 22 bis 25 Grad. Es bleibt sonnig am Freitag bis 27, am Samstag bis 30 Grad. Am Sonntagnachmittag dann wieder kräftige Schauer.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Langenhagen und Herrenhausen 4 Kilometer Stau. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Effringenkirchen und Dreieck Neuenburg nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Gescher-Coesfeld und Borken nach einem Unfall gesperrt. Dann die Nochmal die A38 Leipzig Richtung Göttingen ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A60 Bingen Richtung Mainz ist zwischen Heidesheim und dem Dreieck Mainz wegen Fahrbahnerneuerungen bis morgen 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. A61 Mönchengladbach Richtung Venlo. Hier haben wir eine Sperrung zwischen Kaldenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis morgen früh 5 Uhr. Der Verkehr wird ab Kaldenkirchen über die B221 zur A40 umgeleitet. Die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Thaleischweiler Fröschen gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin Wedding Richtung Wilmersdorf ist in Höhe Jakob-Kaiser-Platz wegen Bauarbeiten bis ca. 5 Uhr früh gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ich bin Bilat Kupay. Herzlich willkommen zur ARD-Infonacht. Karol Nawrocki. Vor 3,5 Wochen haben die Menschen in Polen ihn zum neuen Präsidenten gewählt. Einen Euroskeptiker, der der rechtsnationalen PiS-Partei nahesteht und damit Gegenpol zur polnischen Regierung unter Premier Donald Tusk Der wiederum steht einer Mitte-Links-Koalition vor. Und um sich dieses Regierungsbündnis nochmal bestätigen zu lassen, hat er erneut heute, heute im Parlament die Vertrauensfrage gestellt. Das war für ihn ein voller Erfolg. Er bekam die größtmögliche Zustimmung seiner Regierungspartei. Martin Adam berichtet aus Warschau.
Sogar Alexandra Uznanska-Wiśniewska ist aus Florida zurückgekommen. Ihr Mann sollte dort als zweiter polnischer Astronaut überhaupt ins All starten. Aber die Abstimmung im polnischen Sejm sei wichtiger, findet sie. Uznanska-Wiśniewska ist Abgeordnete der Bürgerkoalition von Premierminister Donald Tusk. Und der gewinnt am Ende überraschend deutlich. Es haben 453 Abgeordnete abgestimmt, 243 dafür, 210 dagegen. Ich stelle fest, der Sejm der Republik Polen hat der Regierung das Vertrauen ausgesprochen. 243 Stimmen, das ist eine mehr, als die Koalitionsparteien überhaupt Abgeordnete haben. Darauf hatte Tusk gehofft, denn der Premierminister ist angeschlagen, seit bei der Präsidentschaftswahl die rechtspopulistische PiS gewonnen hat. Tusk aber will trotz der zu erwartenden Blockade durch den neuen Präsidenten weitermachen. Die Herausforderungen sind größer, als wir erwartet haben. Uns erwarten 2,5 Jahre schwerer Arbeit unter Bedingungen, die nicht besser werden. Ein Präsident, der die von uns vorgeschlagenen Änderungen abgelehnt hat, wird durch einen Präsidenten ersetzt, der mindestens genauso unwillig ist. Er kenne den Geschmack des Sieges, aber auch die Bitterkeit der Niederlage, hatte Tusk vor der Abstimmung erklärt. Nur Kapitulation kenne er nicht. Es war eine Verteidigungsrede gegen den Tiefschlag, den die Wählerinnen und Wähler ihm und seiner Regierung bei der Präsidentschaftswahl erteilt haben. Man hätte die eigenen Erfolge deutlicher vorzeigen müssen, sagt Tusk. Dabei seien die vergangenen 1,5 Jahre ein großer Erfolg. Wirtschaftlich stehe das Land gut da, die Grenzen seien sicher, die Infrastruktur werde ausgebaut. Polen sei zurück auf der internationalen Bühne und auch die versprochene Aufarbeitung der Rechtsbrüche unter der PiS-Regierung bis 2023 komme voran, wenn auch langsam. Überhaupt ging es immer wieder um Tusks alten Gegner, um die PiS-Partei, was der PiS-Abgeordnete Marcin Przydacz Tusk dann auch genüsslich vorhielt.
Mówił pan ponad godzinę.
Sie haben über eine Stunde lang gesprochen, um die Vertrauensfrage zu stellen, aber eigentlich haben Sie nur über die PiS gesprochen. Sie können im Grunde über nichts anderes sprechen. Wir würden gerne hören, was Ihre Pläne sind. In vielen anderen Redebeiträgen wiederum gaben PiS-Vertreter ihr Bestes, um den Dauerkonflikt weiter anzuheizen. Immer und immer wieder wird Tusk beschuldigt, in Wahrheit für Deutschland und gegen polnische Interessen zu arbeiten. Aber auch die linke Opposition beklagt, dass sich Tusk mal wieder nur an der PiS abgearbeitet hat. Die Razem-Abgeordnete Marcelina Zawisza zum Beispiel. Wir haben absolut nichts darüber erfahren, was die Regierung im Gesundheitswesen plant. Die Menschen schreiben dramatische Nachrichten, wie schwer es ist, einen Arzttermin zu bekommen. Die Wartezeiten in den Krankenhäusern werden immer länger. Und Sie finden, wir sollen hier nur hören, dass die PiS böse ist? Dabei war ein Ergebnis der Präsidentschaftswahl, dass viele Polinnen und Polen genervt sind vom sogenannten Duopol. Davon, dass Tusks Bürgerkoalition und die PiS seit Jahrzehnten die polnische Politik mit ihrer Dauerfehde dominieren. Mit der überstandenen Vertrauensfrage hat Donald Tusk sich und seiner Regierung eine Verschnaufpause verschafft. Aufbruchsstimmung hat er nicht verbreitet.
Wenn wir nochmal zurückschauen auf die Präsidentenwahl in Polen, knapper hätte die Stichwahl nicht ausgehen können. Mit knapp über 50% hatte der rechtsnationale Kandidat Karol Nawrocki die Wahl gewonnen. Und dieses Ergebnis hatte heute in Polen erste spürbare Konsequenzen. Wir haben es gerade gehört. Ministerpräsident Donald Tusk hat im Parlament die Vertrauensfrage gestellt, aber haushoch gewonnen mit 243 Ja-Stimmen. Über dieses Ergebnis hat NDR-Kollege Alex Franz mit Professor Peter Oliver Löw gesprochen, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Erste Frage, Tusk gewinnt also die Vertrauensfrage. Welche Konsequenzen hat das nun für seine Regierung und auch für ihn ganz persönlich?
Nun, zunächst einmal ist das ein Erfolg für Donald Tusk, der ein gewisses Risiko eingegangen ist, indem er die Vertrauensfrage gestellt hat. Es gab gewisse Absetzbewegungen innerhalb der Koalition, der Regierungskoalition in Polen. Er hat jetzt im Grunde die Reihen wieder fest geschlossen der Regierung und er kann nun erst einmal die nächsten Monate recht unbesorgt weiterregieren und auch die nicht ganz einfache Kohabitation mit einem Präsidenten aus dem gegnerischen politischen Lager ausgestalten.
Einigkeit und Mut, das braucht es jetzt, um den versprochenen großen Wandel noch zu erreichen. Das hatte Tusk nach der Präsidentenwahl gesagt. Reicht das jetzt überhaupt noch, Einigkeit und Mut, oder braucht es in Polen möglicherweise noch was ganz anderes?
Nö, erstmal ist Einigkeit und Mut ein guter Vorsatz. Die Regierung hat in den letzten anderthalb Jahren zwar relativ viel in Bewegung gebracht, ist aber in vielen Politikbereichen auch ein bisschen ausgebremst worden. Einmal am Präsidenten, der viele Gesetzesvorhaben der Regierung mit seinem Veto belegt hat, sodass sie nicht durchgebracht werden konnten. Und andererseits auch an einem gewissen Parteienstreit in der Regierungskoalition. Und jetzt könnte eine neue Dynamik einsetzen. Die Regierung könnte neuen Anlauf nehmen, neuen Atem gewinnen, um noch einmal zu versuchen, Reformen durchzubringen und das, was sie sich vorgenommen hat, nämlich eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, fertig umzusetzen. Nur dabei ist sie auf den Präsidenten angewiesen und da müssen wir abwarten, wie Herr Nawrocki als Präsident agieren wird.
Wie groß sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass Nawrocki weiter zentrale Regierungsvorhaben blockieren wird?
Das müssen wir abwarten. Nawrocki ist ein politischer Newcomer. Niemand kann genau einschätzen, wie er konkret agieren wird und welche Linie er verfolgen wird. Er ist ja auch kein Mitglied der größten Oppositionspartei, der Kaczynski-Partei PiS, sondern er ist als unabhängiger Kandidat gestartet mit Unterstützung der PiS. Und er hat in den letzten Tagen bereits erkennen lassen, dass er da durchaus auch eine gewisse Unabhängigkeit sich von Jarosław Kaczynski behalten wird. Er hat auch zu erkennen gegeben, dass er zu gewissen Kompromissen mit der Regierung bereit sein wird, allerdings nicht unbedingt im Justizwesen. Man muss genau schauen, wie sich das ausgestalten wird. Es gibt jedenfalls eine Möglichkeit, dass beide Paläste, nämlich der große Palast, der Präsidentenpalast und der kleine Palast, wie man in Polen sagt, der Palast des Ministerpräsidenten, dass die dann doch irgendwie auf bestimmten Ebenen zusammenfinden.
Was bedeutet denn insgesamt diese politische Gemengelage in Polen nun für den proeuropäischen Kurs der Tusk-Regierung?
Nun, die Außenpolitik wird von der Regierung gestaltet, die Europapolitik auch. Da wird sich erst einmal nichts dran ändern. Da kann der Präsident durch Reden, durch Gesetzesinitiativen natürlich immer wieder mal ein bisschen querschießen. Aber letztlich kann er an der außenpolitischen Orientierung der Regierung Tusk nicht viel ändern. Die Gefahren sind dann eher innenpolitischer Natur. Falls das Regierungslager Zerfallserscheinungen aufweisen wird, dann könnten auch Fragen wie Ukraine-Politik eine größere Rolle spielen, die dazu beitragen könnten, dass das Regierungslager in Probleme gerät, wenn eine der Parteien sagt, wir machen da nicht mehr mit bei der Unterstützung der Ukraine in dem Umfang, wie wir es bisher haben. Aber da muss man sehen. Erstmal heißt es abwarten, wie Herr Nawrocki sein Amt ausfüllen wird.
Dass Polen ein gespaltenes Land ist, das konnte man ja gut auch am Ausgang dieser Präsidentschaftswahlen ablesen. Wie blickt man denn in der polnischen Bevölkerung nun auf die Regierung?
Mit einer gewissen Skepsis, aber auch noch mit Hoffnung. Die Umfragewerte der Regierung sind jetzt nicht besonders gut gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Donald Tusk hat noch nie große Beliebtheit genossen. Da muss man sehen, wie sich auch die Regierung neu personell aufstellt. Regierungsumbildung ist angekündigt. Auf der anderen Seite muss auch Donald Tusk überlegen, ob er tatsächlich die Regierungspartei noch einmal zu den nächsten Parlamentswahlen führen wird oder ob es da nicht eine Staffelübergabe geben wird. Also da ist einiges offen und möglich. Wovon die Polen allerdings genug haben, ist die Polarisierung in der Innenpolitik. Das hat man in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen gesehen, wo die beiden Kandidaten der großen Parteien, der Tusk-Partei und der Kaczynski-Partei, zwar vorne lagen, aber sehr viele Jungwähler eben nicht diese Kandidaten gewählt haben, sondern andere Kandidaten. Die Botschaft, die sich daraus ergibt, heißt: genug Polarisierung, wir wollen eine neue Option.
Sagt Professor Peter Oliver Löw dazu, dass das polnische Abgeordnete dem Präsidenten das Vertrauen ausgesprochen haben. Löw ist Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt.
Thank you.
Und die Zeit, 22.15 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Thomas Kroh am Mikrofon, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. In Bratislava hat die U21-Europameisterschaft im Fußball begonnen. Spanien besiegte zum Auftakt Gastgeber Slowakei mit 3:2. Die deutsche Mannschaft muss morgen gegen Slowenien antreten. Von den deutschen Talenten steht vor allem Nick Woltemade vom VfB Stuttgart im Fokus. Uli Schäfer stellt Ihnen den Stürmer vor.
Er war einer der Shootingstars der vergangenen Saison. Er ist 1,98 Meter groß, schlaksig, aber super stark am Ball. Wollte Messi wird er genannt. Nick Woltemade.
Woltemade macht sich auf, ist auf dem Wege zum Tor. Woltemade, Schuss und Tor!
12 Tore in der vergangenen Bundesliga-Saison, Ende Mai DFB-Pokalsieger und Anfang Juni das Debüt in der Nationalmannschaft beim Final Four in der Nations League.
Sehr aufregend, generell die letzten Monate, verrückt irgendwie auch alles, was passiert ist und jetzt bin ich hier.
Bei der U21-Nationalmannschaft und da ist Woltemade Führungsspieler.
Möchte ich auch gerne sein, möchte mit ja, vor allem natürlich Leistung vorangehen, aber auch mit meiner Art, mit der Lockerheit, mit dem Spaß, aber trotzdem den nötigen Fokus und hier habe ich dann schon noch mal ein bisschen mehr zu sagen als in der A-Nationalmannschaft.
Und bei der U21 wird auch etwas mehr von ihm erwartet.
Ich hoffe, dass ich hier die Spiele entscheiden kann und natürlich dann viele Tore, Assists und gute Leistung bringe.
Gut möglich, dass Nick Woltemade dann noch mehr ins Rampenlicht rückt und für größere Clubs als Stuttgart noch interessanter wird. Aber darüber macht er sich aktuell keine Gedanken.
Jetzt bin ich bei der U21 und das ist erstmal das, was für mich zählt.
Das Ziel, so weit kommen wie möglich. Am besten ins Finale und den Titel holen.
Hey, wir haben so eine geile Truppe, wir wollen auf jeden Fall nochmal angreifen jetzt. Und das lässt auch den ganzen Trubel um mich herum ein bisschen abblitzen, dass ich wirklich hier einfach mich wohlfühle und einfach Spaß habe und das mache, was ich liebe, Fußball spielen.
Sagt der Stuttgarter Stürmer Nick Woltemade in diesem Beitrag von Uli Schäfer. Die Mannschaft des FC Bayern München bereitet sich in Florida auf die Clubweltmeisterschaft vor. Der Bayern-Tross ist gestern in Orlando eingetroffen. Heute Vormittag Ortszeit bat Trainer Kompanie bei schwülheißem Wetter zur ersten Übungseinheit. Thomas Müller scherzte wieder einmal, man habe sogar das Gefühl gehabt, dass eine Fußbodenheizung eingebaut sei. Die Bayern schwitzten unweit von Disney World, weswegen auch Mickey Mouse und Goofy beim Training vorbeischauten. Und dann am Sonntag das erste Spiel gegen Auckland City aus Neuseeland. Borussia Dortmund spielt dann nächste Woche Mittwoch gegen Fluminense Rio de Janeiro. Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat bei der Dauphiné-Rundfahrt in Frankreich auch im Einzelzeitfahren überzeugt. Lipowitz belegte heute auf dem Kurs über rund 18 Kilometer den 5. Platz. Im Gesamtklassement rückte er vom 4. auf den 2. Rang vor. Er liegt 4 Sekunden hinter dem neuen Spitzenreiter Remco Evenepoel. Der Olympiasieger aus Belgien gewann heute souverän. Bei der Dauphiné-Rundfahrt sind alle Fahrer am Start, denen bei der Tour de France Chancen auf den Gesamtsieg eingeräumt werden. Der Sport mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte. Die Ärztin Jenny de la Torre Castro war so etwas wie das Herz für die Schwächsten in Berlin. Sie behandelte in einer eigens dafür eingerichteten Praxis obdachlose Menschen viele, viele Jahre und wurde für ihre Arbeit unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gestern ist Jenny de la Torre Castro gestorben. Liane Gruß mit einem Nachruf.
Aufgewachsen ist Jenny de la Torre Castro in den peruanischen Anden. Aufgrund des Ärztemangels in ihrer Heimat stand ihr Berufswunsch schon in der Kindheit fest.
Ich wollte einfach nur Ärztin werden, weil ich durch meine Eltern gelernt habe, auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht zum Arzt gehen, nur weil sie kein Geld haben. Weil es gab damals keine Versicherung oder sowas. Und die Leute mussten immer bezahlen.
Sie bewirbt sich später für ein Stipendium in der sozialistischen DDR. 1976 war das. Studiert erst in Leipzig und kommt für die Facharztausbildung nach Ost-Berlin, wo sie an der Charité zur Kinderchirurgin ausgebildet wird.
Ich habe damals gedacht, naja, dann, wenn es da so ein Land ist, dann geht es dort nicht ums Geld, wenn man Ärztin wird. Das heißt, es geht nur um die Menschen.
Nach dem Studium geht Jenny de la Torre Castro zurück nach Peru. Doch ihr Abschluss wird dort nicht anerkannt. Zurück in Berlin arbeitet sie als Ärztin beim Projekt Schwangere und Mütter in Not.
Da habe ich erstmal meine erste Schule gemacht, was soziale Probleme sind, was obdachlose Frauen, was sie für Probleme haben. Und Ich glaube, kein Mensch allein ist dafür schuldig, das, was mit seinem Leben passiert. Die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung.
Ihre erste eigene Praxis für Obdachlose eröffnet Jenny de la Torre Castro 1994. Am Ostbahnhof in einem 12 Quadratmeter kleinen Kellerraum ohne Fenster. Sie ist da, wo sich obdachlose Menschen aufhalten und hat viel zu tun. Schon 1997 erhält sie für ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz, 2002 die Goldene Henne. Von dem Preisgeld gründet sie noch im selben Jahr die Jenny de la Torre Stiftung, mit der sie unbürokratisch medizinische Hilfe für Obdachlose organisieren möchte. Viele Auszeichnungen folgen. Jenny de la Torre Castro vertraut den Menschen und glaubt an sie.
Ich sage immer, man muss den Menschen individuell sehen, nicht über einen Kamm scheren. Und nach 25 Jahren höre ich immer noch andere Geschichten. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, Familie, Freunde und eine Aufgabe.
Jenny de la Torre Castro, gestern ist sie gestorben. Sie geben sich am Telefon als Enkel, als Tochter oder Polizist aus und bringen dann ältere Menschen dazu, ihre gesamten Ersparnisse herauszugeben. Das ist der sogenannte Enkeltrick und der gehört längst zur organisierten Kriminalität. Internationale Ermittler und Staatsanwälte berieten heute in Teltow, wie Angehörige sich schützen können. Unser Reporter Felix Leitmeier hat mit einem der Konferenzteilnehmer gesprochen.
Die Masche ist nicht neu, aber sie funktioniert. Täglich werden in Deutschland Menschen angerufen, oft Ältere, gezielt ausgesucht, weil ihr Vorname im Telefonbuch auf ein gewisses Alter schließen lässt. Dann beginnt das Schauspiel. Die Polizei hat einen echten Schockanruf nachsprechen lassen.
Ja, hallo?
Hallo, Mama.
Was ist denn?
Ich hatte einen Autounfall.
Mehr als 6600 Fälle von Enkeltrick und Schockanruf hat das BKA im vergangenen Jahr laut Kriminalstatistik registriert. Rund 1500 hat die Polizei demnach aufgeklärt. Die Schadenssumme geht in die Millionen. Der Enkeltrick-Experte des Berliner LKA, Sebastian Höhlich, kennt die aktuelle Masche der Betrüger. Nach Todesanzeigen suchen, die Nummer des Verstorbenen im Telefonbuch finden und anrufen.
In der Regel geht ja dann die Witwe ans Telefon. Dann geht das sogar so weit, dass man sagt, am Freitag ist doch die Beerdigung. In diesem sehr, sehr labilen Zustand sind die Geschädigten noch wesentlich angreifbarer und denken dann überhaupt nicht nach.
Viele glauben, das passiert mir nicht. Das wissen die Betrüger und bleiben hartnäckig.
Sie rufen von morgens bis abends an. Das geht 20, 30, 40 Mal ohne Erfolg. Aber beim 41. Anruf, da hat man dann leider Erfolg.
Dahinter stecken Profis, die in großen Callcentern arbeiten, sagt der Kriminalhauptkommissar.
Das sind Berufskriminelle. Sie stehen morgens auf und begehen Straftaten. Sie haben Ableger in allen Ländern.
Genau deshalb treffen sich heute Ermittler aus ganz Europa bei einem Treffen in Teltow. Die Konferenz in Teltow habe vor allem ein Ziel.
Wir werden dort Bekämpfungsstrategien entwickeln. Da geht es natürlich in erster Linie auch darum, dass unsere Rechtssysteme auch miteinander abgeglichen werden.
Die Polizei müsse länderübergreifender, unbürokratischer und schneller arbeiten, findet Sebastian Höhlich. Es sei aber auch wichtig, dass sich jeder Einzelne gegen die Enkeltrickbetrüger wappnet.
Wenn ihr am Wochenende bei der Oma seid, redet darüber, bei Kaffee und Kuchen, klärt auf, dass es diese Masche gibt. Am besten ist es, sich umgehend aus dem Telefonbuch streichen zu lassen.
Der Kommissar empfiehlt, mit Angehörigen ein Codewort auszumachen, um sich am Telefon erkennen zu können. Und am besten einfach auflegen.
Tricks gegen den Enkeltrick, RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das. Nach Brandenburg. In 20 Jahren will das Bundesland ja klimaneutral wirtschaften. Das heißt, dass alle in der Wirtschaft verursachten Treibhausgase kompensiert werden müssen. Wie die Unternehmen im Lande darauf vorbereitet werden können, das hat ein Gutachten der Wirtschaftsforscher der Prognos AG heute im Brandenburger Landtag vorgestellt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow war dabei.
Das Rüdersdorfer Cemex Zementunternehmen und auch das ArcelorMittal Stahlwerk in Eisenhüttenstadt brauchen für ihre Produkte viel Energie und setzen dabei große Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids frei. Um die Arbeitsplätze und wichtige Produkte in Brandenburg zu halten und Klimaneutralität anzupeilen, schlagen die Wirtschaftsforscher von Prognos vor, unter anderem dort das Kohlendioxid künftig abzutrennen. Prognos-Projektleiter Sebastian Lübbers das.
Der CO2-Preis wird langfristig und mittelfristig steigen. Das heißt, hier haben wir einen wirtschaftlichen Druck für diese Unternehmen, dass sie die Emissionen wegbekommen. Und ein Teil wäre dann die Abscheidung. Neben vielen anderen Transformationstechnologien wäre aber die Abscheidung ein zentraler Meilenstein für diese Branche, um auf netto Null zu kommen.
Im Prognosgutachten werden für die Kohlendioxidabscheidung im Land Brandenburg bis zum Jahr 2045 Investitionskosten von 2,4 Milliarden Euro errechnet. Hinzu kommen mehr als 1 Milliarde Euro für ein Leitungsnetz, um das Kohlendioxid von Brandenburgs Industriestandorten wegzutransportieren. Brandenburg werde nicht zur CO2-Lagerstätte, sagt Wirtschaftsminister Daniel Keller von der SPD.
Die derzeitigen Diskussionen sind so, dass wir uns eine Offshore-Speicherung oder eine Speicherung in den nordeuropäischen Ländern vorstellen können. Eine Speicherung in Brandenburg ist derzeitig nicht vorgesehen bei der Landesregierung. Wir wollen aber vor allem das leitungsgebundene System aufbauen, um das zu ermöglichen.
Die Brandenburger Landesregierung werde sich jetzt daran machen, eine Strategie zum Umgang mit Kohlendioxid zu erarbeiten. Gemeinsam mit Unternehmern, deren Firmen noch viel Kohlendioxid freisetzen, aber auch mit Unternehmern, die aus Kohlenstoff und Elektrolysewasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen. Kritische Worte für die Pläne zur Abscheidung, zum Transport und zur Lagerung von CO2 findet Axel Kruschert vom Brandenburger Bund für Umwelt und Natur.
Es ist jetzt schon klar, dass kein Unternehmen diese Technologie einführen wird, ohne hochsubventioniert zu sein. Also sie müssen viel Steuergeld hineinstecken, damit das überhaupt wirtschaftlich wird. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle, wo es meiner Ansicht nach viel sinnvoller eingesetzt werden könnte.
Zeitdruck und Entscheidungsdruck sind da. Laut Prognosgutachten müssten für die Klimaneutralität im Jahr 2045 6,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid in Brandenburg durch die CCS-Technologie vermieden werden.
Thorsten Südow war das aus Potsdam. Wir blicken nach Berlin. Fast 100.000 bedürftige Menschen versorgt hier die Tafel über ihre Ausgabestellen. Zehntausende sind es auch in Brandenburg mit Lebensmitteln. Und jetzt sucht die Tafel für den Sommer dringend freiwillige Helfer. Die Arbeit der Helfer hat sich unsere Reporterin Anke Michel am Großmarkt in der Beusselstraße zeigen lassen.
Tausende Kisten voll mit Lebensmitteln stapeln sich hier in der riesigen Halle und es riecht auch ordentlich nach Obst und Gemüse. Salat, Äpfel, Bananen, Frühlingszwiebeln, Auberginen, Nudeln, Schokoriegel, Paletten voll mit Ketchup. Von allem scheint es hier etwas zu geben. Das sind Sachen, die Bäckereien und Supermärkte gespendet haben. Sie werden dann von den ca. 30 Sprintern der Tafel hierher gebracht. Und in der Halle stehen dann die ehrenamtlichen Mitarbeitenden an großen Tischen und sortieren alles. Die zupfen zum Beispiel also welke Blätter ab oder entsorgen schlechte Ware. Und für diese Aufgabe werden noch mehr Ehrenamtliche gesucht. Tabea Pauli ist Sprecherin bei der Tafel. Frau Pauli, worum geht's denn da genau?
Ja, bei uns ist es so, dass im Sommer auf jeden Fall die Lebensmittel schneller schlecht werden. Das heißt, wir müssen noch schneller sortieren und wieder ausgeben. Und dafür brauchen wir besonders viele Leute. Außerdem ist natürlich die Sommerzeit die Urlaubszeit. Das heißt, viele Ehrenamtliche sind im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen brauchen wir möglichst viele helfende Hände.
Die Ehrenamtlichen, die hier neu anfangen möchten, für die gibt's dann auch besondere Events, ne? Was ist denn da geplant?
Ja, genau. Wir haben jetzt im Juni gestartet, dass wir eine After-Work-Schicht eingeführt haben. Da kann man ab 17 Uhr bei uns helfen. 17 bis 21 Uhr ist so die angedachte Zeit. Und im Juli haben wir ein besonderes Event geplant, am Freitag vor dem Rave the Planet. Da gibt es bei uns eine Techno-Sortierschicht, auch von 17 bis 21 Uhr mit guter Musik und guter Laune ins Wochenende starten.
Spaß bei der Arbeit haben die Mitarbeitenden hier, so wie es aussieht, auf jeden Fall. Es läuft auch jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund. Es herrscht hier so eine fröhliche Arbeitsatmosphäre. Susanne ist eine der Ehrenamtlichen hier. Wie lange machst du das hier schon?
Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, regelmäßig einmal in der Woche. Man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen hier kennen. Die Arbeit ist sinnvoll. Ich selber bin nicht mehr berufstätig, habe also auch die Zeit und finde das auch eigentlich gut, wenn man was Vernünftiges, Sinnvolles nochmal machen kann. Aber es kommt wirklich dazu, dass es sehr viel Spaß macht.
Die neuen Helfenden, die hoffentlich schon in den Startlöchern stehen, die können sich gerne per Mail an die Berliner Tafel wenden und die werden dann hier auch in Schichten gerne eingeteilt.
Die Berliner Tafel sucht für den Sommer Helfer. Anke Michel war das mit ihrem Bericht. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte. Nachzuhören auch in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de.
ARD Infonacht. Nachrichten.
22.30 Uhr mit Emily Seidel. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. 243 Abgeordnete stimmten für ihn, es gab 210 Nein-Stimmen. Tusk hatte die Vertrauensabstimmung nach der Präsidentenwahl beantragt, um zu zeigen, dass er nach wie vor die Unterstützung seiner Koalitionspartner hat. Bei der Präsidentenwahl siegte der nationalkonservative Kandidat Nawrocki gegen den von Tusk unterstützten Bewerber Trzaskowski. Der Präsident kann in Polen Vorhaben der Regierung blockieren. Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich beide Länder im Grundsatz auf ein Abkommen verständigt. US-Präsident Trump postete auf Truth Social, dass er und Chinas Staatschef Xi jedoch noch zustimmen müssten. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Aline Braun.
Dem US-Präsidenten zufolge sagt China zu, bestimmte Rohstoffe wie seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Im Gegenzug verspricht Washington, dass Studierende aus China weiterhin an US-amerikanischen Universitäten zugelassen werden. Chinesische Regierungsvertreter äußerten sich zurückhaltender. Sie sprachen lediglich von Fortschritten. Laut Trump gab es auch im Zollstreit eine Einigung. Die USA würden auf chinesische Waren Zölle in Höhe von 55% erheben. China lege einen Satz von 10% auf US-Waren fest.
Der frühere SPD-Vizechef Stegner hat das Grundsatzpapier zu einer Kehrtwende in der Sicherheitspolitik verteidigt. Auf NDR Info sagte Stegner, Abrüstungsverträge seien nie in Friedenszeiten und von Freunden geschlossen worden, sondern zwischen Gegnern in angespannten Zeiten. Das sei auch jetzt nötig. In dem Manifest kritisieren mehrere SPD-Politiker die höheren Ausgaben für Verteidigung und fordern, sich Russland wieder anzunähern. Bundesverteidigungsminister Pistorius warf den Autoren des Papiers Realitätsverweigerung vor. Der ehemalige US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten in einem Fall erneut schuldig gesprochen worden. In einem weiteren Anklagepunkt befanden die Geschworenen Weinstein für nicht schuldig. Aus New York, Giselle Uka.
Weinstein soll seine damalige Produktionsassistentin im Jahr 2006 zu Oralsex gezwungen haben. Dafür gibt es nach Überzeugung der Geschworenen in New York genügend Beweise. Den zweiten Fall eines ähnlichen sexuellen Übergriffs im selben Jahr sieht die Jury nach mehrtägigen Beratungen allerdings nicht als erwiesen an. Wegen Verfahrensfehlern musste der New Yorker Prozess gegen Harvey Weinstein wiederholt werden. Ein Berufungsgericht hatte das ursprüngliche Urteil im vergangenen Jahr überraschend kassiert.
Und das Wetter in Deutschland, in der Nacht oft trocken, Tiefstwerte 14 Grad im Saarland und bis 5 Grad in Schleswig-Holstein. Morgen sonnig bei Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee und bis maximal 33 Grad in Südbaden. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2. Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Langenhagen und Herrenhausen 4 Kilometer Stau. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Effringenkirchen und Dreieck Neuenburg nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Gescher-Coesfeld und Borken nach einem Unfall gesperrt. Die A38 Leipzig Richtung Göttingen ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Dann schauen wir auf die A60 Beginn Richtung Mainz, ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz wegen Fahrbahnerneuerungen bis morgen 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A61 München-Gladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaltenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis morgen früh um 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird ab Kaltenkirchen über die B221 und zur A40 umgeleitet. Die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Thaleischweiler Fröschen gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin Wedding Richtung Wilmersdorf ist in Höhe Jakob-Kaiser-Platz wegen Bauarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD Infonacht.
Mit Milat Kupay. Willkommen zurück. Österreich steht immer noch unter Schock. Gestern hatte ein ehemaliger Schüler in einem Realgymnasium in Graz 10 Menschen erschossen, anschließend sich selbst. Die meisten Opfer waren zwischen 14 und 17 Jahre alt. 11 weitere Menschen wurden verletzt und liegen im Krankenhaus. Warum der Täter, ein 21-jähriger Österreicher, zur Waffe gegriffen hat, ist weiterhin unklar. Im Land gilt eine 3-tägige Staatstrauer. Und heute am Vormittag gab es in ganz Österreich eine Schweigeminute.
Nur die Kirchenglocke bleibt nicht still an diesem Vormittag auf dem Hauptplatz in Graz. Vor dem Erzherzog Johann Brunnen die vielen Kerzen, die die ganze Nacht brannten. Stilles Gedenken für die 10 Todesopfer des Amoklaufs an diesem Gymnasium in Graz, an dem viele selbst die Matura, das österreichische Abitur, gemacht haben, die jetzt hier stehen und mittrauern. Die stille Gedenkminute landesweit am Vormittag, sie hilft ihnen sehr, sich tröstend zusammenzustehen.
Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, weil es einfach katastrophal ist. Es ist ein seelischer Schmerz. Ich bin vor Jahren dort in die Schule gegangen, aber es gibt unzählige direkte Betroffene, die jetzt einen unendlichen seelischen Schmerz erfahren.
Und Österreich trauert, gemeinsam. Die Gedenkminute um 10, zur selben Uhrzeit, als gestern die ersten Notrufe eintrafen. Und Staatstrauer. 3 Tage, noch bis Freitag. Alles steht irgendwie still im Land.
Alle sind sehr betroffen. Es ist sehr ruhig, sehr einfach düster, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es wird nicht leicht, jetzt die kommenden Wochen auch das zu verarbeiten.
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von Horror, der nicht in Worte zu fassen sei. Er war am Nachmittag in Graz, hat auch eine Kerze angezündet. Eine kleine gute Nachricht gab es auch. Die immer noch vielen Schwerverletzten in den Grazer Krankenhäusern, ihr Zustand jetzt stabil, melden die Ärzte. Gestern Abend noch war eine Lehrerin gestorben, das 10. Todesopfer. Die anderen, Schülerinnen vor allem und Schüler zwischen 15 und 17 Jahren. Die Polizei hat das Gymnasium inzwischen besetzt, versucht den Tathergang nachzuvollziehen und auch so irgendwie die vielen Fragen zu beantworten, vor allem nach dem Motiv. Der Täter, 21, aus der Gegend, Österreicher, er hat sich selbst erschossen auf der Schultoilette. Er kannte sich aus, war selbst Schüler dort, ist 2-mal sitzen geblieben, ging ohne Abschluss, war arbeitslos. Seine Abschiedsbotschaften, gefunden bei der Hausdurchsuchung, seien wenig hilfreich, sagt Franz Ruf, Österreichs oberster Beamter, zuständig für die öffentliche Sicherheit.
Es war eine Botschaft an die Eltern. Kriminalisten haben mir erzählt, dass daraus keine Motivlage abzuleiten ist.
Bleibt die Frage, wie konnte der 21-Jährige an die Waffen kommen? Eine Schrotflinte und eine Pistole. Er hatte eine Waffenbesitzkarte, ganz legal. Sind Österreichs Waffengesetze vielleicht zu lasch? Franz Ruf, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, reagiert zurückhaltend.
Es ist grundsätzlich eine politische Diskussion, die man natürlich nach solchen Ereignissen führen muss. Und wenn waffenrechtliche Lücken bestehen, dann gehören diese geschlossen.
Politik hat gerade Pause in Österreich, sagen die Politiker. Haben die politische Diskussion über das Waffenrecht aber schon mal begonnen. Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin fordert schärfere Gesetze, ein Waffenverbot. Markus Schweiger, Experte, aber vor allem selbst Waffenhändler, hält das für wenig sinnvolle Anlassgesetzgebung. Für die Pistole braucht es neben einwandfreiem polizeilichen Führungszeugnis auch einen sogenannten Waffenführerschein, ein Psychotest. Da scheint was schiefgelaufen zu sein, sagt Schweiger.
Ich bin total verwundert, wie es jemand schafft, hier durchzurutschen, ein 21-Jähriger. Gerade der klassische Amokläufer ist sehr verhaltensauffällig. Das ist, der muss entweder irrsinnig guter Schauspieler gewesen sein oder irgendwas anderes ist schiefgelaufen.
Markus Schweiger nennt das einen Super-GAU.
Österreich nach dem Amoklauf von Graz, das waren Informationen von Wolfgang Fichtel.
Wirtschaft.
Wenige Berufe sind ja so wichtig für das Funktionieren unserer Gesellschaft wie der Arztberuf. Insbesondere Hausärztinnen und Hausärzte sind für viele Menschen die erste Anlaufstelle bei Beschwerden. Doch wie in so vielen Bereichen laufen wir auch hier auf einen heftigen Engpass zu. Das hat nicht nur, aber vor allem demografische Gründe. Wie groß das Problem wirklich ist und welche Ideen es gibt, um die Konsequenzen abzumildern, berichtet Thomas Wüstmann.
Deutschlands Gesundheitswesen steht vor einem großen Problem. Das ist nichts Neues, wird aber durch eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh bestärkt. Demnach will jeder vierte der derzeit praktizierenden Hausärzte in den nächsten 5 Jahren aufhören. Die meisten von ihnen aus Altersgründen. Aber auch die, die weitermachen, wollen weniger arbeiten und ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Johannes Leinert von der Bertelsmann Stiftung.
Im Moment ist es ja so, dass über 5000 Hausarztsitze umgesetzt sind. Und wenn die Pläne der Hausärzteschaft bezüglich
Wochenarbeitszeit und Aufhören realisieren, dann haben wir tatsächlich das Problem, dass sich die Anzahl der fehlenden Hausärztinnen und Hausärzte in den nächsten 5 Jahren verdoppeln könnte.
Hausärzte arbeiten im Schnitt 44 Stunden pro Woche. Das ist zwar deutlich mehr als die durchschnittliche Arbeitszeit aller Beschäftigten in Deutschland, aber weit weniger als noch 2012. Damals lag die Wochenarbeitszeit eines Hausarztes bei 58 Stunden. Stefan Spieren aus Wenden im Sauerland führt eine Praxis mit 5 Ärzten. Auch dort haben sich die Zeiten sehr verändert. Den althergebrachten Landarzt als Einzelkämpfer gibt es immer seltener.
Wie der Hausarzt klassischerweise früher gearbeitet hat, ich sag mal von morgens bis abends, so arbeite ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe Ärztinnen und Ärzte, die bei mir arbeiten, die auch in Teilzeit arbeiten. Das funktioniert auch gut. Nur muss man dann akzeptieren, als Patient beispielsweise, dass man nicht immer den gleichen Arzt sieht. Tag und Nacht hätte ich fast gesagt. Dann muss man akzeptieren, dass man vielleicht in der einen Woche den einen Arzt sieht und in der nächsten Woche einen anderen.
Die gute Nachricht an der neuesten Umfrage, trotz ihres Alters würden viele Ärzte sogar weitermachen. Dazu müsste sich nur manches ändern. Johannes Leinert.
Zwar hat ein Viertel gesagt, sie wollen in den nächsten 5 Jahren aufhören. Aber gleichzeitig hat die Mehrheit von denen gesagt, die aufhören wollen, dass sie unter bestimmten Bedingungen bereit wären, doch noch etwas länger zu arbeiten. Die am häufigsten genannte Bedingung wäre der Bürokratieabbau. Und das ist eine Rahmenbedingung, die sich ja grundsätzlich ändern lässt.
Die Bereitschaft der Hausärzte zum Weitermachen könnte dem System Luft verschaffen, zumindest für einige Jahre, glaubt die Bertelsmann-Stiftung. Mittelfristig wäre es aber nötig, Ärzte von Aufgaben zu entbinden, die auch andere übernehmen könnten, so wie in der Praxis von Stefan Spieren.
Wir setzen seit über 10 Jahren nichtärztliche Praxisassistentinnen ein, die beispielsweise Hausbesuche in Pflegeeinrichtungen durchführen. Das funktioniert gut. Was aber sicherlich ein viel wichtigeres Thema ist, das ist Entlastung durch Terminbuchung, beispielsweise Assistenten am Telefon oder aber auch Dokumentationsassistenten in den Praxen. Also das sind Assistenten, die durch Maschinen übernommen werden. Das wird etwas, was uns in einem Jahr ganz viel Entlastung bringen wird.
Vieles ließe sich gesetzlich ändern, so die Bertelsmann-Stiftung. Vor allem, damit Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten haben.
Wenn Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern hier bei uns aufwachsen, da braucht es ja mehr als nur die Schule. Auch private Initiativen schaffen Möglichkeiten der Begegnung und des Ankommens hier in unserer Gesellschaft. Eine davon ist 1:0 Integration. 1:0 müsste es heißen, aus München. Eine Begegnungsstätte zwischen den Kulturen und zwar auf dem Fußballplatz. Genau, logisch, 1:0. Jona Gebhardt berichtet.
Der Saum seines grün-weißen Trikots mit der Nummer 10 tanzt um Mustafas Kniekehlen. Für sein Team, die Harras Boys, geht es um den Einzug ins Finale. Mustafa sieht die Lücke zwischen den Verteidigern. Gerade so konnte der Torwart noch einmal halten. Der 9-jährige Mustafa kam vor 4 Jahren mit seiner Familie aus dem Senegal nach München. Er ist eines von 5,3 Millionen Kindern in Deutschland, das eine Migrationsgeschichte hat. Das sind rund 39%. Das Münchner Straßenfußballprojekt Bund kickt gut will sie bei der Integration unterstützen. Mehrmals die Woche treffen sich Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen, um zu kicken.
Er steht! Jetzt Schuss, Schuss!
Das ist Chahid, die Trainerin von Mustafa und den Harras Boys. Die 16-Jährige kommt aus dem Jemen. Sie merkt, wie gut Mustafa und den anderen Kindern das regelmäßige Training tut.
Ich glaube, bei jedem ist irgendwo Fußball ist Freiraum. Alle haben sich in diesem Jahr verändert. Er war schüchtern, er hat nicht so oft geredet, er hatte so Angst und jetzt hat er Freunde.
1997 hat Rüdiger Heid die Initiative gegründet. Damals noch als regelmäßiges Sportangebot in 2 Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und Bürgerkriegsgeflüchtete in den Münchner Stadtteilen Sendling und Neuhausen. Daraus entwickelte sich eine Straßenfußballliga für die ganze Stadt. Mittlerweile gibt es Bund kickt gut auch in anderen Städten, sogar im Ausland. Rüdiger Heid ist wichtig, dass es Orte gibt, an denen sich Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Kulturen begegnen können.
Jeder hat hier seine eigene Biografie, die es spannend macht, eigentlich auch hier natürlich alle zusammenzubringen, die auch dann Neugier schafft. Ne? Und das ist das andere, was ich immer betone, seid neugierig. Bleibt interessiert an dem, was der andere von der Lebensgeschichte mit sich bringt.
Die Neugier aufeinander und die Offenheit für jeden Einzelnen. Das soll der Fußball fördern. Rüdiger Heid steht an der Außenlinie. Verschwitzt kommen ihm die Spieler der Harras Boys entgegen.
Wir sind im Finale!
Nein!
Doch!
Mustafa rennt los. Das Spiel ist umkämpft. Er geht in den Zweikampf. Dann wird er von seinem Gegenspieler am Bein getroffen. Foul! Mustafa geht zu Boden. Doch schnell rappelt er sich wieder auf. weitermachen, auch wenn man unfair behandelt wird. Auch das soll Mustafa und die anderen Kinder hier lernen. Für das Spiel mit dem Ball und fürs Leben abseits des Platzes.
Jetzt ist es 22.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Berlin wird gerade wieder von mehreren Gewaltvorfällen erschüttert, an einem Ort, an dem man sie lieber nicht vermutet, an der Grundschule nämlich. Die Taten natürlich nicht zu vergleichen mit dem schrecklichen Amoklauf, der sich im österreichischen Graz gestern zugetragen hat. Dennoch schreckliche Vorfälle auch hier. In Spandau hat ein 13-Jähriger ja kürzlich seinen Mitschüler fast erstochen. Und in Mitte beklagt ein homosexueller Lehrer schweres Mobbing von Seiten seiner Schüler. Was kann man tun, wenn Kinder und Jugendliche gewalttätig sind? Sind Berlins Schulen da noch gut aufgestellt? Darüber hat Inforadio-Redakteurin Silvia Tix mit Albrecht Lüther gesprochen. Er ist Experte für Gewaltprävention in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Lüther.
Ja, guten Tag.
Sie sind ein gefragter Mann in diesen Tagen aus sehr traurigen Anlässen. Ein fast tödlicher Messerstich eines Grundschülers. Das ist Gewalt, das ist ganz klar. Heftige verbale Attacken von Grundschülern gegen einen schwulen Lehrer. Ist das eigentlich auch Gewalt? Ja, oder?
Heftige verbale Attacken sind auch Gewalt, genau. Wir arbeiten seit vielen Jahren, bis ins letzte Jahr auch für das Land Berlin, haben auch ein Gesamtkonzept Berlin gegen Gewalt entwickelt und wir sind da immer von einem erweiterten Gewaltbegriff ausgegangen, ja. Man sollte also nicht nur an diese körperliche Dimension denken, sondern eben auch verbale und psychische Gewalt und ganz klar, was aktuell immer wichtiger wird, sind auch Gewaltformen, die sich gar nicht im physischen Raum abspielen, sondern im digitalen Raum, also Cybermobbing und solche Dinge. Also was wichtig ist, wenn man einen sehr präzisen Gewaltbegriff, sage ich mal, verwenden will, ist eine Absicht, eine Schädigungsabsicht und es ist das Eintreten von Schädigungen bei den Betroffenen. In welcher Form sich das abspielt, das ist erstmal gar nicht so zentral. Jedenfalls muss es nicht immer körperliche Gewalt sein.
Okay, die Polizei verzeichnet für Berlin aktuell eine Verdoppelung der Straftaten gegen Lehrkräfte, wobei wir bei den beiden Fällen, die wir hier diskutieren, ja auch ein Opfer haben, dass sein Kind ist. Daran sieht man ja, der Raum Schule ist offenbar in den letzten Jahren wieder, Fragezeichen, ein Ort von Gewalt geworden. Ist das so?
Also zunächst mal würde ich vielleicht ganz allgemein sagen, es gibt immer das große Erschrecken, wenn solche Vorfälle bekannt werden und vor allen Dingen, wenn sie eine bestimmte Dramatik, also eine bestimmte Schwere erreichen. Wir sollten aber trotzdem nicht so tun, als ob Gewalt die große Ausnahme ist. Natürlich, das ist nicht nur in den Schulen, an vielen Orten gibt es in verschiedensten Formen, wenn ich vom Thema Mobbing spreche, Gewalt, verschärfte Konflikte, ungute Erscheinungen und so weiter. Ja, das ist erstmal nichts, wovon man sozusagen komplett überrascht sein sollte, sondern es braucht einen professionellen Umgang damit. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Genauso wie es eine Gesundheitsvorbeugung braucht, braucht es auch eine Gewaltprävention, ja, weil das eben durchaus auch die Regel ist. Und ja, an Schulen kommt sowas auch vor und es kommt gerade in jüngerer Zeit zunehmend vor. Es gab schon auch Zeiten, wo wir mit gutem Gewissen und guten Zahlen auch sagen konnten, das ist weniger geworden. Die Situation hat sich bis vor ungefähr 10 Jahren wirklich deutlich entspannt. Wenn man sich mal erinnert an die Nachwendejahre, die sogenannten Baseballschlägerjahre, ja, wo auch extrem rechte Jugendkulturen, die übrigens mittlerweile auch wieder aus den Löchern gekrochen kommen, da hatten wir tatsächlich eine Beruhigung so in den 10er Jahren. Und das hat sich geändert wieder. Und eine Zäsur ist wirklich, wenn man so die Kurven anguckt, was wir intensiv machen im Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz und Gewaltdelinquenz, ist die Pandemie. Das hat sich vorher auch schon so ein bisschen angedeutet. Also diese rückläufigen Tendenzen sind so ein bisschen zum Stoppen gekommen. Dann wurde es in der Pandemie deutlich weniger, ist ja klar. Die Schulen waren geschlossen und danach sind die Schüler irgendwie ein bisschen verwandelt, wieder zurückgekommen.
Und jetzt blicken wir auf Grundschüler und wir schauen auf Jungs. Das muss man ja auch sagen. Was ist da los?
Tatsächlich ist es sehr auffällig, dass die dynamischsten Zuwächse im Augenblick aus dem Grundschulbereich kommen. Also wirklich von den Kindern, ja. Auch das war nicht immer so. Und es meistens sind es immer noch Jugendliche, aber die Gewalt auffällig werden. Aber eben bei den Kindern ist es auffälliger geworden. Es gibt viele Merkmale, über die man sprechen kann. Warum werden Kinder oder Jugendliche oder Menschen, Erwachsene gewalttätig? Und diese Geschlechterdimension ist oft so offensichtlich. So sind halt Jungs, die sind halt ein bisschen wilder, dass man da gar nicht weiter drüber spricht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ein ganz wichtiger Mosaikstein. Bestimmte Konzepte in der Soziologie nennt man das manchmal auch gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm, wie ein richtiger Mann zu sein hat. Der muss sich eben durchsetzen, der muss körperlich stark sein, der darf sich nichts bieten lassen. Und da hatten wir in den auch sehr positive Entwicklungen, dass solche Rollen sich so ein bisschen flexibilisiert, geöffnet haben. Männer sollten auch ihre Gefühle kennen und so weiter. Und es gibt durchaus Tendenzen auf der großen Weltbühne, wenn man sich mal die Repräsentanten der Weltmächte anschaut, aber auch beispielsweise im Internet, so gewisse Influencer in der Manosphere und so weiter, die versuchen, so hypermaskulinistische Bilder wieder zum Leben zu erwecken.
Bei der Messerattacke in Spandau eines 13-Jährigen, der dieser Tat bezichtigt wird, da sprach die Berliner Schulsenatorin von einem Einzelfall. Ist das Ihrer Beobachtung nach auch tatsächlich so? Messerkriminalität doch in der Form nicht so häufig an Schulen?
Ja, solche Fälle extremer Gewalt, solche Amokläufe sind sicherlich an Schulen Ausnahmen, aber gleichzeitig, ohne dass ich jetzt in dieses Horn Messerkriminalität und so ist auch eine komplizierte Debatte stoßen will, gibt es aber tatsächlich sehr klare Evidenzen, also zum Beispiel polizeiliche Zahlen, auch dort wieder nach der Pandemie, geht dieser Einsatz von Messern deutlich hoch. Auch dort sind es wieder Kinder und Jugendliche, die da vor allen Dingen auffällig werden.
Sie hören das vis-à-vis im Inforadio mit Albrecht Lüther, Experte für Gewalt und Prävention. Sie beobachten das seit vielen, vielen Jahren. Sie haben jährlich ein Monitoring, also einen Bericht erstellt über Vorfälle an Schulen und im öffentlichen Raum in der ganzen Stadt. Und Sie arbeiten an Konzepten, theoretisch und praktisch, was man tun kann. Was kann man tun gegen Messerkriminalität? Was hat ein Messer in der Hand eines 13-Jährigen verloren?
Eine der, glaube ich, wichtigsten Maßnahmen, die es auch tatsächlich gibt, ist ein Angebot des LKA. LKA PREV, die Zentralstelle für Prävention ist das. Die haben in vielen Direktionen und Abschnitten, genau, das Landeskriminalamt, ne? Sogenannte Präventionsbeauftragte. Und es gibt Polizeibeamte, die in einer Unterrichtseinheit und Beamtinnen geschult sind, um Jugendliche, Schülerinnen vor Ort an den Schulen über die Gefahren des Messergebrauchs aufzuklären. Ja, das ist so mit Medieneinsatz, mit Rollenspielen und allem drum und dran. Und das ist wahrscheinlich kein Mittel, um so eine gezielte Tat, wie wir sie in Spandau beobachtet haben, der vorzubeugen. Aber oft gibt es eben auch die Situation, und das wissen wir aus den Befragungen seiner Zeit in der Evaluation, dass die Jugendlichen gar nicht aggressiv sich fühlen, sondern sie glauben, sie müssen sich schützen. Sie sehen Berlin als eine gefährliche Stadt. Sie sind abends unterwegs irgendwo, weiß ich nicht, am Ostkreuz, am Alex und denken, ich nehme mal lieber ein Messer mit. Das haben die anderen ja auch. Ja? Und dann kommen Gruppenkonstellationen, dann zieht das irgendjemand und dann eskaliert das. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche naiv sind, wenn sie ein Messer mitnehmen. Aber es ist eben oft so, dass schon ein kleiner Stich, wenn er eine Arterie trifft oder so, da muss nicht viel passieren. Und dann sind die Leute in Lebensgefahr. Ja? Das sind so Themen, die in dieser Einheit, in dieser Unterrichtseinheit vermittelt werden wollen. Und das ist aber, soweit ich das überblicke, auch das einzige wirklich themenspezifische Angebot, was wir in Berlin haben, was zum Thema Waffen, Messer informiert.
Und grundsätzlich, wir haben ja an Berlins Schulen Psychologen, wir haben Sozialarbeiter. Mal mehr, mal weniger. Das ist jetzt keine allzu üppige Ausstattung. Es gibt teilweise Schulstationen, da sind dann richtige Teams vorhanden. Ist das nicht schon ein guter Präventionsansatz, dass da Leute sind vom Fach, die einen Blick auf die Schüler haben, Gesprächsangebote machen können?
Das ist völlig außer Frage meines Erachtens. Und das kann man nicht deutlich genug unterstreichen. Also die rückläufigen Tendenzen bis so Mitte der 10er Jahre, ja, bis 15, 16, 17 sowas, die wir beobachtet haben, das ist in der Forschung eigentlich Konsens, dass das was damit zu tun hat, dass man das Thema ernst genommen hat und dass man Präventionsangebote entwickelt hat in ganz anders unterschiedlichen Kontexten. Das kann man auch in Bezug auf einzelne Maßnahmen ja nachweisen, dass sowas wirkt. Und gerade so, wenn es in die Infrastruktur, in die Schulen selbstverständlich geht, sind das ganz, ganz wichtige Sachen. Eine andere Sache, was die Schulen betrifft, will ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Wir haben große Förderprogramme des Landes Berlins, Jugendsozialarbeit an Schulen, die auch in der Regel weiterentwickelt wurden, weil auch insgesamt das Bewusstsein sich dafür gestärkt hat oder verfestigt hat, dass das Schule ohne sozusagen, dass sie auch als ein sozialer Ort gestaltet wird, einfach nicht mehr funktioniert. Die Schüler sind zu komplex, zu divers geworden, bringen oft bestimmte Kompetenzen sozialer Art gar nicht mehr so selbstverständlich mit in die Schule. Also um gut in Mathe und Deutsch zu werden, muss man auch manchmal über Gefühle sprechen beispielsweise, um es jetzt mal einfach zu sagen, ja. Aber es gibt auch ein spezifisches Landesprogramm. Es ist aufgelegt worden neben diesem großen Jugendsozialarbeit an Schulen. Das heißt Pro Respekt, gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten. Und da wurde sehr gezielt geguckt nach Schulen, die auch eine Gewaltproblematik haben und dann auch versucht, längerfristig zu arbeiten. Weil eigentlich geht es darum, man muss Schulentwicklungsprozesse aufbauen. Ja, man muss überlegen, in welchen Jahrgängen machen wir welches Angebot. Das muss sozusagen so ein bisschen, und das haben aber tatsächlich viele Schulen. Auch viele Schulen haben auf Papier, zumindest wir machen einen Klassenrat, wir haben Konfliktmediation, es gibt auch landesgeförderte Programme, Fairplayer, Klasse 2000. Viele wissen das nicht, aber das ist wirklich auch ein groß ausgebautes Feld, ja, und darum geht es, solche Strukturen auch verlässlich vorzuhalten, dass die Leute...
Und sie zu nutzen.
Und sie zu nutzen. Ja, aber ich denke, also gerade was Schulsozialarbeit angeht, Schulstationen und so weiter, also ich bin auch Vater und ich kenne Berliner Schulen aus eigener Erfahrung, da hatte ich den Eindruck, das ist schon wichtig, dass die da sind und die werden auch genutzt. Ob das Sportangebote sind, ob das eine Zuwendung ist, ob das einfach Beziehungspersonen auch sind, an die man sich mal wenden kann, die einen eben nicht benoten oder auch anders sehen, als das Lehrkräfte vielleicht machen.
Geben Sie uns zum Schluss Ihr Gefühl. Sind wir noch auf dem richtigen Weg als Stadt in der Gewaltprävention an Schulen? Drohen wir irgendwo gerade wieder auszubüchsen, auf einen falschen Weg zu geraten, oder ist es doch dann nicht so schlimm?
Also ich würde sagen, es ist Aufmerksamkeit geboten und das ist gar nicht Berlin-Bashing, sondern das gilt auch in Österreich und in anderen Städten in Deutschland. Das ist wirklich ein allgemeiner Trend nach der Pandemie. Ja, da muss man nochmal genau hingucken. Ein Ergebnis des Jugendgewaltgipfels, wo ja schon mal über solche Themen gesprochen wurden vor nicht allzu langer Zeit, war allerdings, bitte jetzt nicht Projektitis und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Bitte keine Strohfeuer, sondern die Regelstrukturen stärken. Also tatsächlich, es gibt einige Angebote und es geht darum, dass die auch wirklich verlässlich arbeiten können. Und das ist leider nicht so. Also ich rede jetzt nicht von der Arbeitsstelle Gewaltprävention, die ich geleitet habe, sondern von queeren Bildungs- und Präventionsprojekten, ja, im Blick auf diese Moabiter-Schule. Es gibt Projekte wie Queer-Format und genau die sind es, die quasi zum Ende letzten Jahres nicht wussten, ob es überhaupt weitergeht, ja, wo viel improvisiert wurde. Es geht nicht immer um viel mehr Geld, aber um eine bestimmte Verlässlichkeit, solche Strukturen weiterzuentwickeln. Und ein anderer Punkt, der aber wirklich auch dann bildungspolitischer Art ist, aber den ich zumindest nochmal nennen möchte. Ich hatte jetzt bei dem Blick auf Moabit das Gefühl, dass auch in den Abstimmungsmechanismen, in der Bildungsverwaltung, in den Schulaufsichten einiges nicht so richtig rund lief. Ich habe oft mit Fachlehrern und Präventionsexperten gesprochen, die neidisch nach Hamburg geguckt haben. Da gibt es auf Landesebene eine große Beratungsstelle Gewaltprävention. Wir haben in Berlin eine Antidiskriminierungsbeauftragte und eine Antimobbingbeauftragte mit wenig Personal und eine dezentrale Struktur der Siebutze. Ja? Aber eine wirklich sichtbare Adresse, die vielleicht auch proaktiv die Schulen nochmal auffordert. Da könnte ich mir persönlich durchaus vorstellen, als Frage, ob man da nicht von Hamburg sich was abgucken kann.
Das nehmen wir mit. Ich danke Ihnen, Albrecht Lüther, dafür, dass Sie hier waren und uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen und Ihrer Expertise.
Dankeschön.
Albrecht Lüther war das. Er leitet die Arbeitsstelle Gewaltprävention beim unabhängigen Camino-Institut in Berlin.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Nadine Kreuzhaler. Gar nicht so leicht, das Berliner Film- und Medienfestival Dokumentale auf den Punkt zu bringen. So groß ist die Vielfalt an Formen und Locations. Klar ist, es widmet sich dem dokumentarischen Erzählen und findet zum zweiten Mal statt. Kulturreporter und Filmexperte Alexander Soyer hat sich mit den Gründerinnen unterhalten und sich einen Überblick verschafft.
Die Dokumentale als dokumentarische Wundertüte. Kino nicht nur im Kino, sondern auch im Zeiss Planetarium, im Kater Blau oder der Skatehalle, Virtual Reality, Lesungen, Konzerte, Partys, Podcasts und sogar Aikido Sessions in den Atelier Gardens, dem Festivalzentrum am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes, nur eine von 18 Festival-Locations. Fast immer, so Anna Ramskogler-Witt, geht es auf der Dokumentale um ein Spiel mit den unterschiedlichsten und manchmal auch ungewohnten dokumentarischen Erzählformen. Für jeden ist etwas dabei und wer für das eine kommt, der bleibt dann im besten Fall für das andere. So Vivien Schröder.
So versuchen wir, die Welt größer aufzumachen, die Leute neugierig zu machen und einzuladen, herzukommen und zu entdecken.
Wie und wo etwas erzählt wird, ist auf der Dokumentale fast so spannend wie das, was erzählt wird. Die Vielfalt selbst ist hier das Programm, so Ramskogler-Witt.
Das heißt, wir haben total schöne, positive Filme und Erzählungen bis hin zu dem, was unsere Zeit auch prägt, Kriege und Konflikte, das alles dazwischen.
10 Tage Dokumentale, das ist eine Entdeckungsreise. mit einem sozusagen dokumentarischen Tanzexperiment, der immersiven Ballettperformance Glanz und Widerstand zum Mythos Marlene Dietrich, wird die Dokumentale eröffnet. Weitere 3 Chancen gibt es dann noch während des Festivals, das mitzuerleben. Dazu Fotoausstellungen, Podcasts live vor Publikum, ein ausgewähltes Kinderprogramm sowie verschiedene Workshops. Und dazu Dokumentarfilme, deren Themen von syrischen Fluchtgeschichten über das Porträt eines queeren Rabbis bis zu Schallplattensammlern im früheren Jugoslawien oder der ersten US-Amerikanerin im All reichen. Die Dokumentale ist schon im 2. Jahr nun die erste Adresse für alles, was nicht-fiktionales Erzählen angeht. Und dazu gibt es Genuss und Begegnungen.
Die Dokumentale läuft bis zum 22. Juni an verschiedenen Orten in Berlin.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Pocoing Choing. Guten Abend. Berlins Sozialsenatorin Kiesel-Thepe fordert, dass Fälle antimuslimischer Diskriminierungen weiter sichtbar gemacht werden. Dazu gehöre Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Der Senat gebe so viel Geld wie nie für entsprechende Projekte aus, sagte die SPD-Politikerin der RBB24 Abendschau. Nach ihren Worten wird es ab dem kommenden Monat eine Ansprechperson gegen antimuslimischen Rassismus geben.
Wir haben eine aufgeheizte Stimmung. Das sind natürlich auch die internationalen Konflikte, die Menschen auch hier in Berlin beschäftigen. Aber der Hass in den Köpfen muss weg. Wir gehören zusammen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen Leid und Schmerz aller Gruppen anerkennen und respektvoll miteinander umgehen.
Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt will weniger Bürokratie für Landwirte. Deshalb lässt sie nach eigener Angabe derzeit prüfen, welche Regelungen vereinfacht werden könnten, ohne Gesetze zu ändern. Es geht unter anderem um die sogenannte Düngemittelmeldeverordnung. Die regelt, welche Angaben die Bauern über die gekauften Düngemittel machen müssen. Die SPD-Politikerin sagte, sie verstehe, dass die betroffenen Betriebe ungeduldig seien. Man tue ihnen aber keinen Gefallen, wenn einige Interessensvertreter ungerechtfertigte Eile fordern würden. In der SPD wird über ein Manifest prominenter Mitglieder diskutiert, die mehr Diplomatie gegenüber Russland fordern. Sie verlangen auch weniger Aufrüstung und den Verzicht auf die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Kanzler Merz zeigte sich gelassen. Hauptstadtkorrespondentin Margarete Holzreiter.
Kanzler Merz setzt auf Einigkeit mit dem Koalitionspartner und sagt, man sei sich innerhalb der Bundesregierung in der Bewertung des Krieges Russlands gegen die Ukraine einig. Und auch was die daraus abzuleitenden Konsequenzen angehe. Er setze darauf, dass diese Geschlossenheit bestehen bleibt. Gemeinsam mit seiner dänischen Amtskollegin Fredriksen betonte Merz, für jeden, der einigermaßen klaren Blickes sei, stehe fest, dass Russland eine Bedrohung für die Sicherheit der gesamten Allianz sei.
Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er bekam dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der kann zentrale Vorhaben von Tusk